Ah, Halleluja.
Ja.
So, jetzt nehme ich dich da noch hin, dann mache ich das dazu und dann,
Und dann
Halleluja, jetzt hat auch nur eine halbe Stunde gedauert, ist ja
ist
großartig.
immerhin habt ihr es hingekriegt.
Ja, ich finde es ja großartig, dass die hauseigene IT auch im Zweifelsfall, wenn mein Lieb und Nett fragt, sonntagnachmittags arbeitet.
Ja, der kriegt bestimmt auch spezielle Vergünstigungen.
Du möchtest da jetzt. Nein, du möchtest das nicht. Du hast gefragt. Naja, indirekt. Ne? Also, ja, selber schuld. Und? Bist du die Bilder aus dem Kopf jetzt wieder los?
Dauert doch. Das sind die besten Voraussetzungen für die nächsten 1,5 Stunden
Ja,
Podcast.
großartig.
Zum Grünen Engelturm. Ein Buchpodcast aus Ostenart. Mit Kaya und Sabrina.
Hallo Kaya.
Hallo Sabrina.
Also auf zu zwei neuen Kapiteln.
Ja, auf zu den Kapiteln 13 und 14. Einmal heißt es Kapitel Zwischenwelten. Das ist das Kapitel 13. Kurzer Sprung zurück. Was ist am Ende der letzten Episode passiert? Magst du es zusammenfassen? Soll ich gerade?
Ich weiß nicht, was du hören willst, außer dass unser lieber oder heißgeliebter Dr. Morgan ist tot ist, weil ich glaube, das ist schon so eine Sympathiefigur für alle gewesen.
Zumindest, was man so vom Feedback auf dem Discord gehört hat. Mhm. Ne? Also, im Moment ist er tot. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass Simon hinter einem eingestürzten Tunnel hinter Dr. Morganes Wohnung irgendwo unter dem Hochhorst ist. Da geht's jetzt weiter.
Im Dunkeln oder ja, größtenteils dunkeln. Ja, er stolpert da durch die Gegend. Ziemlich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes lost. Ja, ist natürlich auch tief traurig, klingt mir ein bisschen irgendwie so abgedroschen, aber ja, ich glaube, da mischt sich alles ein bisschen Traurigkeit, Verzweiflung.
Hilflosigkeit, würde ich sagen, oder?
Ja,
er weiß jetzt gerade so gar nicht, was er denn machen soll, weil zurück kann er nicht, hinter ihm ist alles eingestürzt. Vorwärts kann er eigentlich auch nicht so wirklich, weil er hat keine Ahnung, wohin. Er hat nämlich keine Karte. Er hat ja wohl gesehen, wie Dr. Morgan es auf der Karte für Josua eingezeichnet hat, wie Josua zu dieser Tanja-Treppe kommt. Mit so einem roten Pfeil, Strich, wie auch roten Faden, wie auch immer man das nennen mag. Aber das hat Simon nicht.
Es hätte mich auch sehr gewundert, wenn er von dem kurzen Blick in dem Stress, in dem, unter diesem Druck, sofort diese Bilder eingeprägt hätte.
Genau.
Ja, und ich glaube, im ersten Moment denkt er auch gar nicht an die Kugel, die er hat. Also ich meine, mal davon abgesehen davon, dass wir ja Simon weinend und auf dem Boden liegend verlassen hatten, wo er erstmal einige Zeit lag und dann anscheinend wirklich im Dunkeln losgetaumelt ist, ohne daran zu denken, dass er ja eigentlich eine Lichtquelle hat. Und ja, irgendwann fällt ihm ein, er hat ja diese Kugel oder findet sie quasi in seiner Hand, die ihm dann ein bisschen durch die Dunkelheit oder durch die Gänge hilft. Also ich stelle mir das schon gruselig vor.
Ja, ich glaube, da wird auch ganz klar, dass der im Moment überhaupt nicht so Herr seiner Sinne ist. Der ist, glaube ich, völlig überfordert, hilflos und weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Weil, wie gesagt, zurück geht nicht, vorwärts, keine Ahnung wohin. Der steht da jetzt in diesen Tunneln und ja, muss da jetzt irgendwie versuchen rauszukommen und braucht halt unheimlich lange, bis er sich dazu aufrappelt.
Wobei, was heißt unheimlich lange, bis er sich dazu aufrappelt? Ich hatte den Eindruck, dass er dann wirklich schon im Dunkeln irgendwie quasi besinnungslos oder halt unterbewusst losgegangen ist in irgendeine Richtung und sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, wo er jetzt gerade hinstürzt. Weil irgendwann wird sie mir, glaube ich, auch ein bisschen bewusst, so, also nachdem er dann irgendwann sieht, so, er läuft ja auch durch die ein oder anderen Spinnenweben und wo ich mir dann gedacht habe, naja, da kann ja Josua zum Beispiel schon mal nicht vorbeigekommen sein.
Das kommt aber, glaube ich, erst später, ne? Also genau dieser Gedanke, den hat er dann irgendwann später auch. Dass er sagt, ja, da wo ich gewesen bin, da kann er ja nicht, kann Josua nicht gewesen sein, weil ich zerreiße hier dauernd noch irgendwelche Spinnenweben. Ich fand die Geschichte mit dem Spinnennest, durch das der da durchgetaumelt ist, auch fürchterlich gruselig.
Ja.
Also dieses tausende kleine Spinnen, die da auf einmal auf dir drauf rumkrabbeln und beißen.
Und beißen.
Das ist eine Gruselstelle gewesen. Und ich fand es auch sehr gruselig, dass er auch permanent diese Stimmen hört, ne?
Ja. Ja, und ich habe lange drüber nachgedacht, sind die Stimmen wirklich in seinem Kopf? Oder sind das so diese Stimmen, die von wir schon mal was gehört haben, quasi in, ganz, ganz am Anfang des Buches, wo da, glaube ich, am Weiher war.
Du meinst die Stelle, wir holen es uns wieder, Menschenkind?
Ja, genau.
Ja, okay.
Und ich glaube, dass das eher diese Stimmen sind. Also ich glaube nicht, dass das nur die Stimmen in Simons Kopf sind. Oder dass halt jemand anders diese Stimmen in seinem Kopf verursacht hat. Ich meine, dass wir sowas wie Telepathie haben, wissen wir ja schon von Priorates.
Mhm. Also, ich fand es sehr bezeichnend, dass hier in diesem Kapitel gleich am Anfang auf den nächsten Teil schon ein bisschen vorgegriffen wird.
Simon Pilgrim.
Genau. Das steht ja schon ganz am Anfang, dass diese Stimmen halt von Simon Pilgrim sprechen. Und wenn wir mit diesem Kapitel, mit diesen beiden jetzt durch sind, haben wir den ersten Teil erledigt. Der heißt ja Simon Mondkalb. Mhm. Und anschließend geht es mit Teil 2 weiter und der heißt Simon Pilgrim. Also hier in diesen beiden Kapiteln kommen das Mondkalb und Simon Pilgrim relativ viel parallel vor. Das ist so ein Übergang auch. Ne? Mhm.
Ja. Zwischenwelten halt.
Ja, sehr schön.
Mhm. Ja, genau. Also das Kapitel hat sich seinen Namen definitiv verdient.
Mhm.
Ja, also wie gesagt, ich glaube vor allen Dingen die Worte, die diese Stimmen benutzen, das passt irgendwie nicht zu Simon und seiner Art. Von daher glaube ich, die kommen wirklich irgendwo anders her.
Mhm. Ja, Simon taumelt durch die Tunnel. Mhm. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und leider Gottes, diese Tunnel gehen alle immer abwärts, ne? Also im Gegensatz zu dem, was der Doktor gesagt hat, sucht die Treppe nach oben, geht er erstmal nach unten.
Hm. Ja, ist relativ, ne? Weil das Zimmer von Dr. Morgan, das war ja jetzt auch nicht unbedingt im Erdgeschoss, hatte ich zumindest jetzt nicht den Eindruck. Also muss ich vielleicht auch erstmal irgendwie runter, um irgendwelche Treppen nach oben wieder zu finden.
Mhm, genau.
Im Zweifelsfall wäre ja das Ziel der Sache, auf diesem Friedhof rauszukommen, weil das hat er ja zumindest Josua gesagt.
Genau. Mhm. Dass diese Tanja-Treppe dann oben an der Begräbnisstätte wieder rauskommt, ne?
Genau.
Genau.
Ja, also muss es ja irgendwo, also er muss sich ja zum einen irgendwie von Morganis oder dem Schreibzimmer eben entfernen und da geht fast eigentlich der Weg. Für mein Verständnis
unten,
erstmal nur nach unten.
Ja.
Wobei wir das ja auch schon mal hatten, dass so diese Geografie und oben, unten im Hochhaus anscheinend eh etwas durcheinander sind. Das hatten wir ja auch erst bei den vorherigen Kapiteln, wo Simon ja Josua durch die Gegend getragen hat und dann auch auf einer Höhe war, wo er gedacht hat, das haut doch auch nicht hin.
Mhm. Mhm.
Also von daher ist das oben, unten im Hochhaus eh alles relativ.
Mhm. Ja gut, aber in den Tunneln, da wird's jetzt auf einmal ziemlich warm.
Mhm.
Was sind denn da so die Gedanken, die Simon hat?
Gute Frage.
Ich glaube, Simon denkt halt an den... Warum lachst du jetzt so?
Weil du mich jetzt gerade eiskalt erwischt hast, aber ja, gut.
Eiskalt erwischt, da wo es heiß wird. Ja, sehr schön, das ist ja großartig. Es wird heiß, es wird richtig, richtig warm und Simon... dem fällt ein, dass Priester Johann, also Johann Presbyter, da mal einen Drachen erlegt hat. Unter dem Hochhorst. Und er denkt sich so, gibt's eigentlich noch Drachen? Hatte dieser Drache Brüder? Weil Shurakai, der Drache, den Johann erlegt hat, der kann's ja nicht sein, weil dessen Knochen ja diesen Drachenbeinthron formen, der ja namensgebend für dieses ganze Buch ist. Also der rote Drache Shurakai hat ja eigentlich Geschwister. Aber eigentlich gibt es doch auch gar keine Drachen mehr, oder?
Ja, wird er nur rausfinden, wenn er weiterläuft. Und der traut sich ja doch, weil ich meine, zurück ist ja offensichtlich auch keine Option, weil hinter ihm ist dieses widerliche Spinnennest.
Ja.
Und wer weiß, was noch so alles. Ja, aber es ist dann doch kein Drache, sondern tatsächlich eher die Gießerei.
Mhm.
Und ich bin froh, also dass er da jetzt nicht einfach kopflos drauf losgestürzt ist, weil... Ja, wo hätten sie ihn dann hingebracht? Oder wo hätte er, dann wäre er wieder rausgekommen irgendwo, dass er noch auf dem Hochhaus ist und das hätte Pirates sicherlich irgendwie mitbekommen.
Und da diese Gießerei, da werden halt auch Kriegsgeräte geschmiedet. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich in dem Moment aus dem Herr der Ringe-Film das Bild von den Uruk-hai, die da aus dem Erdinneren rauskommen, im Kopf hatte. Und Uruk-hai und Shurakai, das klingt dann ja auch schon wieder so ähnlich. Ich war irgendwie gerade so voll der Herr der Ringe-Moment. Aber sowas passiert dann nicht. Also da wird einfach nur Eisen gegossen. Und sehr schön fand ich auch diesen Vergleich, dass dieses fließende Eisen Simon an diese rote Linie auf der Karte zur Tanja-Treppe erinnert hat. Mhm. Ist dir die Stelle auch aufgefallen?
Nee, ich glaube die tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass er auf jeden Fall bei den Ofen gedacht hat, es wären quasi die Drachen.
Ja, er schleicht sich da quasi durch diese Gießerei durch zu einem anderen Ende, zu anderen Tunneln und fängt dann an, sich da wieder zu verkriechen.
Ja, es wird also in diesen Tunneln, was ich auch überhaupt nicht abschätzen kann, ist, wie viel Zeit wir hier tatsächlich überbrücken.
Also ja, das kommt ja dann, wir haben ja beschlossen, wenn wir diese zwei Kapitel besprechen, dass wir das, was im zweiten steht, definitiv auch nicht verspoilern. Also es kommt ja nachher raus, dass er quasi in der gleichen Nacht noch wieder nach oben kommt. Mhm. Auch wenn ihm das anscheinend ja unendlich lange vorkommt, ne?
Nicht nur ihm, ich glaube mir auch.
Bin auch kein Freund von diesem Kapitel. Das ist eins von denen, wo ich denke, ja, komm, sieh zu, werd fertig. Das wird auch beim mehrmaligen Lesen nicht besser. Es zieht sich auch sehr und leider Gottes gibt es manchmal so Kapitel, aber das ist dann einfach so. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, wir hatten ja schon mal so ein Kapitel, wo du gesagt hast, dass das für dich fürchterlich langweilig war. Wo ich aber so unendlich viele Kleinigkeiten hatte, das ist hier jetzt tatsächlich nicht so. Also es ist ja, auch für mich, wo ich dann sage, es passiert auch einfach nicht viel.
Ja, das nächste ist später mein Kopf eher auf Wanderschaft gegangen.
Wie später?
Naja, also zum einen, ich kenne aus anderen Büchern auch noch eine Gestalt, die irgendwo durch irgendwelche dunklen Gänge unter einer Burg krabbelt. Da musste ich nämlich sehr an Arya auch denken.
Ah ja, okay.
Ja, die da auch irgendwelche...
Zu der Aria-Parallele kommen wir später nochmal und zwar noch viel, viel ausführlicher.
Aber so, ja, wir haben ja auch noch Feuer, das erinnert trotzdem so ein bisschen auch an den Balrog, ne? Mit der Gießerei auch. Und der ganzen Hitze. Was mich übrigens bei der Gießerei-Szene ein bisschen gewundert hat, dass Simon nur die Wärme merkt. Aber in so einer Gießerei, wenn da Kriegsgeräte
das ist,
gemacht werden.
Das muss auch ziemlich Krach haben, ne?
Ja, aber das kann ich mir nur dadurch erklären, dass Simon noch halb taub ist durch vielleicht durch den Einsturz.
Oder dass den Knall von dieser Explosion, die Morgan es da verursacht hat. Das kann natürlich auch sein, ja.
Ja, das wäre so die Erklärung dazu, die mir in den Kopf gekommen ist, weil ich mir gedacht habe, das hört man doch. Also du musst doch diese ganzen Geräusche, so eine Gießerei, muss ja quasi einen Höllenlärm machen. Nicht nur so heiß sein wie eine. Also, aber ja, nachdem er da in dieser Gießerei war und sich da durchgeschlichen hat, glaube ich, geht er auch nochmal die Kugel aus, wo er dann auch wieder im kompletten
Dunkel... Nee, sie geht eigentlich wieder an, als er in die Nähe von diesem Zimmer kommt, wo er dann dieses Bett findet.
Aber,
da.
Aber eine Weile muss er, glaube ich, wieder im Dunkeln umherirren. Okay. Und das, ich stelle mir das schon bedrückend vor, also... In irgendwelchen Tunneln ohne Licht, ohne Ding. Also Platzangst darfst du keine haben.
Ja, was passiert denn, wenn du Platzangst hast? Dann setz dich in die Ecke, da kommst du auch nicht raus, ne?
Ja.
Ich meine,
gut, teilweise hat er, glaube ich, auch schon so Anwandlungen, wo er einfach nur dort sitzt und heult, weil ihn das alles überfordert. Aber
ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, der ist einfach völlig überfordert. Und das ist auch der Moment, wo er natürlich, als er diesen Raum entdeckt, wo zum einen da, also die Kugel leuchtet auf einmal wieder. Und zum anderen findet er da so einen verlassenen Raum und da steht ein Bett und ein Stuhl und ein Wasserbett, das hatten die damals, glaube ich, noch nicht. Und auch so eine, so ein Standbild von einer Frau, die zwar irgendwie wie eine Frau aussieht, aber dann doch wieder nicht.
Ja, irgendwie sieht sie falsch aus, ja.
Ja, hast du eine Idee, um was für ein Wesen sich das handeln könnte?
Da sind wir, glaube ich, so tief in Asua, dass Hochhorst schon nicht mehr reicht.
Und wer hat Asua gebaut?
Die Sisi.
Ja, genau.
Ja, das denke ich, würde er sich wahrscheinlich auch irgendwo denken, aber der ist, glaube ich, momentan mit der Situation sowieso so überfordert. Wird sich wahrscheinlich noch am liebsten in das Bett reinlegen.
Genau. Und das versucht er ja dann auch.
Ja, aber es zerfällt alles zu Staub. Wobei er noch nicht mal richtig dran gestoßen ist, sondern es anscheinend mehr so angetippt hat. Aber auf jeden Fall zerfällt dann alles zu Staub, also nicht nur das Bett, der Trinkbrunnen. Und er taumelt schließlich wieder aus dem Zimmer raus und Ich glaube, da ist dann irgendwo der Punkt auch, wo er diese Kugel dann auch verliert.
Ja, genau.
Und da stellt sich mir dann schon die Frage, war er wirklich in dem Raum? War denn die Kugel wirklich an? Hat er sich vielleicht doch nur alles vorgestellt? Hatte Halluzinationen? Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht, ne? Es ist tatsächlich, ja. Also es ist schon sehr skurril und surreal und ja, auch irgendwie beängstigend. Ich meine, mal abgesehen davon, dass es sich zieht und man immer denkt, boah, jetzt komm, sieh zu, dass die hier, wir haben es jetzt begriffen, der stolpert da tagelang oder stundenlang durch diesen Tunnel. Aber so ganz erlösen will uns Ted Williams da noch nicht.
Nee. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen endlos und
ja,
muss uns auch noch zur Verzweiflung bringen, nicht nur Simon.
Ja, genau. Also er lässt uns da auch ein bisschen mitleiden, wo man dann denkt, oh ja, ist gut, wir haben es jetzt begriffen, dass es lange dauert, aber wie lange dauert es denn noch? Aber ja,
sind wir bald da.
Ja, genau.
Ja, es geht auf jeden Fall, glaube ich, wieder in die nächsten Räume. Irgendwann wird es dann doch mal heller.
Ja, aber nicht wegen Licht, sondern, also ja, indirekt schon Licht, aber kein natürliches Licht, sondern
so eine Art Leuchtmoos.
Ja. Fluoreszierendes Moos. Das stelle ich mir auch ziemlich gruselig vor, oder?
Ja, so leicht.
Vor allen Dingen, weil fluoreszierendes Licht stelle ich mir immer so blau oder grün vor. Das ist halt alles doch schon so ein bisschen. Ist ja auch bald Halloween, oder wenn ihr das hört, dann war gerade Halloween. Das passt natürlich dann auch sehr schön. Ja. Und
ja, auf jeden Fall landen wir irgendwann in so einer Art Tropfsteinhöhle auch.
Mhm.
Mit lauter Stalagmiten und Stalaktiten.
Mhm. Und Simon fällt dann in so einen Tümpel oder Teich.
Ja, wo er dann selber ein bisschen erleichtert ist, dass es nicht noch tiefer ist, weil das ja hätte vielleicht auch schief gehen können. Er glaubt ja
bitte? Vor allen Dingen, weil er da ja auch überhaupt nicht mit gerechnet hat, dass da auf einmal Wasser sein könnte. Ne? Und ja, da das nicht besonders tief ist. Gut, er trinkt ja da nicht drin, aber er erschreckt sich, glaube ich, auch fürchterlich.
Naja, bis zu den Knien ist trotzdem ganz schön eine Tiefe. Also, ja, es ist... Scheint, sehr viel Licht scheint dieses Moos ja nicht abzugeben, weil dann kannst du es halt auch nicht wirklich unterscheiden. Ist es ein Schatten von irgendeinem Stein? Ist es tatsächlich so ein Tümpel oder irgendwas? Wo er dann schon aber beschließt, ein bisschen vorsichtiger zu sein.
Ja. Und da hab ich so als Lesende auch das Gefühl gehabt, dass da auch Raum und Zeit anfängt zu verschwimmen an dieser Stelle.
Definitiv,
weil Simon dann auch auf einmal Dinge hört, die. Ja, auch wieder diese Stimmen, aber die irgendwie dann doch neu klingen und die, ja.
Es sind ja nicht nur die Stimmen. Es sieht ja auch teilweise, die Säulen oder Wände scheinen ja teilweise behauen zu sein. Bevor die quasi Tropfsteine kamen, wo vorher bearbeitete Steine waren, wo Muster waren, was dann halt zeitweise er deutlicher oder besser erkennen kann, als wäre es nie kaputt gewesen.
Mhm.
Also. Ja, ich glaube auch, dass diese Stimmen und die er hört, bin mir jetzt nicht ganz sicher, sieht er auch was?
Ja, also doch, definitiv, doch, doch, er sieht auch
definitiv,
was.
Also, definitiv hat der arme Junge Halluzinationen oder auch nicht. Oder es sind diese ominösen Stimmen oder Echos aus der Vergangenheit. Weil wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja immer noch, also ich gehe jetzt mal davon aus, bin dann irgendwann zum Schluss gekommen, dass wir immer noch den 30. Avril haben. Und das ist ja mit... Also auch bei uns in der vom Glauben her wäre das ja so, dass die Nacht vor Beltane oder diese Beltane-Nacht genauso dünne Wände zur Anderswelt hat wie die Nacht zu Halloween.
Ist ja auch ein halbes Jahr früher oder später, oder? Wie war das?
Ja, ja, genau. Das ist genauso diese Zeitenwende.
Ja, ja.
Tag und Nacht gleiche.
Ja, aber er sieht halt tatsächlich auch, also um das... Dann, wie um seiner längst feststehenden Wahnsinn zu bestätigen, begannen in der von blauen Lanzenstichen durchbohrten Dunkelheit vage Gestalten an ihm vorbeizueilen. Bärtige Männer mit Fackeln und Äxten, die andere, schlanker gebaute, mit Schwertern und Bogen hetzten. Alle waren durchsichtig und vage wie Nebel. Ich würde mal tatsächlich sagen, Simon wird da gerade Zeuge des Rimmersmann-Überfalls auf Assur, also eigentlich des Falls von Assur.
Mhm,
ich glaube, da können wir uns ganz einig sein, dass das sein soll.
Ja, genau das hatte ich mir auch notiert dazu.
Was ja dann quasi vor 500 Jahren war, ne?
Jetzt hat die Chronistin wieder nicht aufgepasst.
Ja, aber das Jahr 500 oder 501 Jahr oder so, jedenfalls im Dreh, das war jedenfalls damals Fingil. Der erste Rimmersmann König auf dem Hochhorst, der den Hochhorst quasi von den Scythi erobert hat. Korrekt?
Mhm. Gut. Ja, ich habe mich nur gerade selber abgelenkt, weil ich habe hier gerade festgestellt, dass ich mir hier irgendwo auch, weil die Rufe in einer anderen Sprache kamen und ich mir natürlich Notizen dazu gemacht habe, was das auf Deutsch heißen sollte und hatte mir eine Stelle mit einem Fragezeichen markiert und die passt tatsächlich, die passt zum nächsten Kapitel. Die Stelle mit Yingyi Zu. Ai, ja, ai. Oh, Yingyi Zu. Hm. Der Name kommt mir dann nämlich nach dem nächsten Kapitel dann bekannter vor.
Ja, ja.
Ja, aber die Halluzinationen gehen ja schließlich auch noch weiter. Aber da unten findet er trotz allem noch eine Treppe. In diesem ganzen Chaos.
Mhm.
Stellt er irgendwann fest, dass er sich am Fuß eine Treppe befindet, die nach oben führt.
Mhm.
Also haben wir doch noch die Tanya-Treppe gefunden.
Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, wir müssten jetzt den Rest des Buches unter der Burg da herumirren.
Oh, das war schon wegen echt trostlos.
Ja.
Das ist schon alles sehr düster gerade.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, er ist mittlerweile in einem riesigen Raum. Die Treppe führt nach oben, während er da so hoch krabbelt, mehr oder weniger, stellt er auch fest, dass unten ein riesiger See ist, dass die Halluzinationen oder Bildnisse nicht aufhören. Immer noch was da, inmitten der perlblassen Nebel schwebt eine dunkle, unbestimmte Gestalt über dem See. Sie warf einen Schatten wunderbar und entsetzlich zugleich und erfüllte Simon mit unaussprechlichem, mitleidigem Schrecken. Prinz Ineluki, sie kommen, die Nordmänner kommen. Also da ist es, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir bei diesem Angriff auf Assur sind.
Mhm.
Aber diese Gestalt hier erinnert mich an die Träume, die Simon hatte.
Ja, und was fällt dir zu Ineluki ein? Haben wir das schon mal irgendwo gehört?
Ja, das war doch dieser eine Sohn des Erlkönigs, der dann aber auch dafür gesorgt hat, dass seine Leute in Sicherheit kommen, aber da irgendwelche Zauber losgelassen hat.
Ineluki Sturmkönig, ne?
Ja, irgendwas ist da unten anscheinend übrig geblieben von diesen Zaubern. Mhm. Aber er taumelt auch aus diesem Raum raus über die Treppe. Und ich glaube, irgendwann...
Irgendwann kommt er dann oben in einer Krypta an, auf diesem Begräbnisplatz, und damit endet das Kapitel. Ich wollte aber nochmal auf was anderes hinaus, und zwar Yingyi Zu, hatten wir jetzt gerade schon.
Mhm.
In dem Zusammenhang eine exorbitante Menge an Verwendung des Wörtchens Leid.
Mhm.
Und dann bitte einmal der Bogen zu Memory, Sorrow and Thorn. Das englische Wort für Leid. Mhm. Ist Sorrow. Und den Rest überlasse ich jetzt dem werten Zuhörer. Spätestens im nächsten Kapitel klärt sich das ja sowieso auf. Ich muss tatsächlich sagen, da wird dem deutschen Lesenden quasi ein bisschen was weggenommen.
Mhm.
Weil wir ja durch dieses Übersetzungsgehampel gar nicht mitkriegen, dass da so eine Verbindung besteht. Das wird später vielleicht mal deutlicher, aber ja. Ne? Okay. Und die Bedeutung Yingyi Zu des Scythi-Worts ist übrigens auch Leid.
Ah, ne? Okay. Weil wie gesagt, ich glaube, ich habe es nicht hinten gefunden.
Ich weiß gar nicht, ob es bei mir hinten drin steht.
Ja, es stehen nicht immer alle Übersetzungen.
Nee. Wobei ich glaube auch, das würde ich nicht unter Übersetzung suchen, sondern unter Dinge und oder Sonstiges.
Ja, stimmt.
Genau, Leid.
Ja, sagen wir so, in dem Moment bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass da dachte ich tatsächlich irgendwo an eine Aussprache, an einen Satz, da bin ich nicht darauf gegangen. Ja, es gibt noch.
Also es steht unter Sonstiges bei mir, und zwar Leid. Von Ineluki aus Eisen und Hexenholz geschmiedetes Schwert, sein Geschenk an Elias. Das kriegen wir jetzt im nächsten Kapitel, deswegen lese ich das jetzt schon vor. Und in der Scythi-Sprache Yingyi Zu.
Okay.
Ja? Mhm. Also, und da... Mir fiel das halt dann auch so auf, weil in diesem Zusammenhang so oft dieses so viel Leid und eine Million Jahre glitten an Simon vorbei und er stapfte durch die Leere und ertrank im Leid. Mhm, also es ist schon didaktisch clever gemacht.
Um es mal so zu formulieren. Ja, da kommt da gleich auch noch meine Stelle. Da bin ich dann ein bisschen so, ich mir gedacht habe, ja, passt irgendwo.
Für die weitere Fortgeschichte, ich würde diese Treppe und diesen Teich mal im Hinterkopf behalten.
Mhm. Schwerter und Teiche in Geschichten. Ich musste übrigens auch an Lady of the Lake und die Arthur-Sage denken, weil da hatten Nastia ja eigentlich auch ein Schwert, das von einer Dame übergeben wird.
letzten Endes merken wir ja alle, diese Heldenreisen in den unterschiedlichen Kulturkreisen haben alle gewisse Ähnlichkeiten.
Ja, ich meine,
so. Und letzten Endes ist es ja nichts anderes als so eine Heldenreise.
Ja, und ich meine, ich habe es mir vorhin gedacht, natürlich lässt du dich ja auch als Schriftsteller von deiner Umgebung inspirieren und von dem, was du irgendwo siehst, hörst. Sondern von daher gibt es natürlich immer wieder irgendwelche Überschneidungen. Also ich meine, ich hatte in dem Kapitel Assoziationen mit Arya, mit dem Balrog, mit Gandalf, der ja auch gefühlt ewig durch diese Ding von Moria fällt und den Balrog bekämpft. Das dauert ja auch ewig.
Mhm. Ja, aber damit haben wir jetzt Kapitel 13, das uns wirklich ein bisschen, also mich hat's gequält, ich habe es nicht gerne nochmal gelesen, ist definitiv keins von meinen Lieblingskapiteln, eher so eins von diesen, wo ich denke, ach nee, schon wieder.
Außer, dass im Endeffekt lässt sich's halt zusammenfassen auf, Simon krabbelt durch irgendwelche Tunnel.
Ja, und ich gestehe auch tatsächlich, wenn ich das nochmal gelesen habe, habe ich das auch höchstens überflogen. Weil ich wusste ja, was dabei rauskommt. Also irgendwann kommt er da dann wieder raus. So, und in Kapitel 14, also dem kommenden, wird es jetzt aber wieder richtig spannend.
Aber sagen wir es mal so, dass der Titelkapitel Zwischenwelten passt wunderbar, weil wir irgendwann weiß man nicht mehr, oben, unten.
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja. Was ist hier jetzt gerade? Wo sind wir? Wer sind wir? Wann sind wir? Wie viele sind wir? Ja,
ja, hell, dunkel. Ja. Kommen wir zum nächsten Kapitel. Kapitel 14, das Feuer auf dem Berg.
Ja, jetzt passiert wieder so richtig wieder was, ne?
Ja. Jetzt erfahren wir erst, jetzt muss Simon erstmal wieder wach werden und zwar in einem dunklen Raum. Der nächste. So ein bisschen so diese erste, im ersten Moment, ich dachte, wir hätten es jetzt hinter uns.
Hat so ein bisschen was von täglich grüßt das Murmeltier, ne?
Ja, Simon wird in einem dunklen Raum wach. Aber ehrlich, es gibt schönere Orte, wo wach zu werden, als mitten in der Gruft.
Ja, aber es ist im Gegensatz zu, ich werde in einem Tunnel unter der Burg wach, schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, oder?
Ich liege gerade bei den Toten. Weiß nicht.
Weißt du nicht?
Okay. Nein, ich weiß nicht, ob das so viel besser ist oder nicht. Beim anderen hab, ja. Dass er da verwirrt ist und kann ich verstehen. Also in den zwei Kapiteln tut mir der arme Simon ein bisschen leid.
Und wie gesagt, ja, er macht auch nicht viel. Er ist einfach nur Zeuge des Geschehens, was da so vor ihm abläuft und versucht da irgendwie aus den Tunneln rauszukommen. Ne?
Ja, krabbelt irgendwo rum, versteckt sich, läuft kopflos davon. Damit lassen sich, glaube ich, aus Simons Sicht die zwei Kapitel ganz gut zusammenfassen. Ja, also er läuft dann auch kopflos aus dieser Krypta raus und ist dann halt auf dem Friedhof der Begräbnisstätte. Die es auch schon gefühlt seit Ewigkeiten geben muss, so wie die Gräber im Zustand sind.
Mhm.
Und er sagt selber, ihm erscheint diese ganze Zeit in den Tunneln unwirklich. Da ist so wieder so eine Stelle, wo man denkt, ja, meine Hoffnung schwindet morgen, es muss wirklich tot sein, weil Simon ja auch beschreibt, wie er quasi gesehen hat, wie morgen es verbrannt ist und Phyrates durchdringenden Blick, was halt noch in seiner Erinnerung jetzt viel lebendiger ist als die Zeit in den Tunneln. Ja, und er beschließt, naja, was soll ich machen? Zurückgehen, Hochhorst ist keine Alternative, also beschließt er, ja, muss weitergehen, geht voran. Und da finde ich das so schön in Bezug auf den Friedhof, ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich finde die Stelle ganz passend, also er auch schreibt, also kehrte er Erkester und der einzigen Heimat, die er je gekannt hatte, den Rücken und humpelte von der Begräbnisstätte fort und auf die fernen Grashügel zu. Seine ersten Schritte lösten einen schmerzhaften Ruck in seinem Hinterkopf aus. Und da musste ich auch ein bisschen an Frodo denken, der dann auch irgendwann diesen Punkt hatte, wo er gesagt hat, ja, ab hier bin ich weiter als jemals zuvor von meiner Heimat. Und das hat hier quasi ja Simon schon körperlich gefühlt.
Ja.
Noch dazu finde ich auch den Ort passend, weil Friedhof heißt ja auch so Abschied nehmen und quasi Abschied von Simons bisherigem Leben. Das ist eigentlich auch eine schöne Metapher.
Irgendwo habe ich sowas Ähnliches geschrieben, ich weiß nicht mehr genau wo. Irgendwo relativ am Ende, da wo ich dann auch, aber ich finde es jetzt natürlich gerade so auf die Schnelle nicht wieder, ist ja auch egal. Ja, aber irgendwann ist er dann halt total müde.
Mhm.
und ist immer noch auf dieser Begräbnisstätte. Die muss ja wohl auch riesig sein.
Ja, vor allen Dingen, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt jeder normale Bauer so ein Steingrab leisten kann. Aber ja, wenn man davon ausgeht, wie lange auch der Hochhorst ja schon seit Jahrhunderten, mindestens 500 Jahren genutzt wird, dann scheinen da vielleicht auch schon viele ihre Familien, ihre Gräber zu haben.
Keine Ahnung. Ne?
Wobei, so verwirrt wie Simon ist, vielleicht läuft er auch ein bisschen im Kreis. Wer
weiß. Ja, kann natürlich auch sein. Ne? Wobei, irgendwo wird auch gesagt, er achtet darauf, dass er den Hochhorst immer schön im Rücken hat. Mhm. Also, dass er quasi sich in nördlicher Richtung vom Hochhorst fortbewegt, weil letzten Endes hat er sich wohl entschieden, erstmal weg und nicht in die bewohnten Täler rund um Erkester drum zu, weil da würden sie ihn ja wahrscheinlich am schnellsten finden und der Erkühnwache aus dem Weg gehen. Und erschien ihm wohl erstmal der beste Weg. Also so, das kleinere Übel.
Mhm. Ja, aber irgendwann bricht er dann trotzdem vor lauter Erschöpfung zusammen und schläft ein. Wobei, wie gesagt, wir sind ja immer noch gefühlt immer noch in so einer Art Zwischenwelt, weil irgendwie ist alles noch so ein bisschen dünn und vielleicht ist deswegen auch der Friedhof diesmal so groß. Vielleicht wäre bei Tageslicht an einem anderen Tag wesentlich kleiner.
Also wir sind auch immer noch tatsächlich an dem gleichen Abend oder in der gleichen Nacht, haben jetzt also tatsächlich schon mehrere Kapitel am gleichen Tag verbracht, oh Wunder über Wunder, nachdem wir vorher ja relativ große Zeitsprünge hatten, verdichtet sich das Ganze jetzt doch sehr, ne?
Ja, aber er schläft anscheinend relativ schnell ein und träumt auch wieder. Der arme Kerl hat auch wieder nicht die schönsten Träume. Also er sieht da nämlich irgendwo in seinen Träumen an einem Fluss eine Frau stehen. Eine ganz in Grau gekleidete Frau, die ihn dann auch ruft. Und wo er das Gefühl hat, die kommt ihm irgendwie bekannt vor. Und das ist auch ein bisschen gruselige Vorstellung, die ihn quasi so ein bisschen lockt, wo ich mir denke, träumt er jetzt wirklich von seiner Mutter oder irgendeinem anderen Wesen, das ihn auf seine Seite locken will?
Du kennst die Geschichte mit der griechischen Unterwelt und dem Styx.
Styx steht hier.
Ja, alles klar, gut. Nur so fürs Protokoll.
Fürs Protokoll, ich habe mich in meiner Jugend sehr für griechische Mythologie interessiert. Gut. Also ja, definitiv kenne ich die. Mhm. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es das auch. Es ist so ein ähnliches Bild auch in der ägyptischen Mythologie, dass du halt wirklich so diesen Fluss hast und du hast immer einen Fährmann, der dich auf die andere Seite bringt, wo eben auch diese Frau steht und Simon dann doch irgendwann bewusst wird, ich möchte jetzt diesen Fluss nicht überqueren.
Ja.
Erinnert mich auch ein bisschen an die Totensümpfe aus Herr der Ringe. Also ich war in diesen Kapiteln sehr Herr der Ringe inspiriert.
Okay. Ist dir das aufgefallen, was da in dem Wasser unten noch ist? Unten im tintenschwarzen Wasser glomm ein schwaches Licht. Noch während er es betrachtete, stieg es nach oben und verwandelte sich in drei schlanke, glänzende Gebilde.
Ja, die Neuronen habe ich auch aufgeschrieben. Die haben mich... ich weiß,
so es glänzend, ist nicht... schlank und ja, glänzend.
Aber, ja, aber drei.
Liebste Sabrina, Memory, Sorrow and Thorn.
Ach, du meinst, wir sind bei drei Schwertern.
Wir sind bei drei Schwertern. Also ich war bei drei Schwertern. Drei Nornen, meinst du jetzt hier die Vergangenheit? Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit? Mhm. Oder welche Nornen meinst du jetzt?
Die eben aus der griechischen Sage.
Ach so, ja, also dann Ulzgurt und Verdandi. Ach nein, Quatsch, die sind ja nicht die aus der griechischen, das sind ja die aus dem Nordischen, ne? Oh mein Gott, ja, wir schmeißen so heute aber alles durcheinander.
Ja, wir sind auch in irgendwelchen Zwischenwelten. Gut,
ja.
Okay,
du bist eher bei Schwertern. Moment, wieso kommst du jetzt auf Nornen? Das möchte ich jetzt bitte nochmal wissen.
Weil ich noch komplett in diesem Bild mit diesem Fluss war, mit, mit der anderen Seite, mit...
Ich frage nicht ganz ohne Grund. Würdest du jetzt bitte noch mal für diejenigen unter unseren Zuhörenden erklären, was da in der griechischen Sage die Nornen sind? Ja, so mal kurz zusammengefasst.
Ja, so diese drei Damen, die halt so die für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stehen. Und dann auch alle ihren Faden haben, den sie dann irgendwann abschneiden können.
Okay. Die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Irgendwann wirst du verstehen, wieso ich das frage, aber... Ja.
Also
ja,
du warst bei Schwertern.
Sie guckt mich jetzt gerade ganz fragend an, aber ich fand die Idee, dass wir mal über Nornen sprechen, auch ganz interessant. Yeah, und jetzt gibt's wieder das berühmte Schild. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter. Diejenigen unter unseren Zuhörenden, die es schon gelesen haben, wissen, was ich meine. Sabrina leider noch nicht.
Ja, ich finde das auch so fies, wenn ihr euch, wenn ihr alle in bunter Schriftrolle verschwindet im Discord.
Ja, es tut mir ja leid, aber im Moment ist es auch mega spannend, weil ja jetzt bald der letzte Teil von Der letzte König von Ostenart kommt. Da schießen die Spekulationen ja auch sehr ins Kraut. Und es tut mir schrecklich leid, liebe Sabrina, aber wenn du diesen Podcast mit mir noch länger machen willst, musst du noch ein paar Jahre drauf warten. Ich hingegen darf das dann demnächst lesen. Yay! Ich habe mit dem Reread angefangen. Ich habe am vergangenen Wochenende das Herz der verlorenen Dinge weggeschnupft. Entschuldigung. Okay, back to topic, ja?
Ja.
So, also Simon entscheidet sich, er widersteht diesem Ruf dieser Gestalt, die scheinbar seine Mutter sein könnte, dürfte.
Die ihn ja auch tatsächlich mit Seoman ruft.
Ja, genau.
Ja, aber irgendwann wacht er auf und es ruft jemand Simon. Das ist dann auch irgendwie... Ja,
ist dir aufgefallen ist, ja.
Der Wechsel von Seoman zu Simon ist mir sehr schnell aufgefallen.
Ja, ja.
Ja, also von daher, ich meine, ich weiß ja auch nicht, ob Simon weiß, wie eigentlich seine Mutter ihn nennen wollte, ob ihm Rachel das irgendwann mal gesagt hat.
Doch,
weil Rachel hatte das, ja
doch,
entschieden, er heißt Simon.
Rachel hatte ja gesagt, er heißt Simon, weil alle im Haushalt des Königs einen Namen von der Insel Varinstin annehmen. Aber ich glaube, Simon wusste das schon, dass sein offizieller Name Seoman ist.
Ja, da sind wir wieder beim Namen haben Kraft, ne? Und der wahre Name und so. Wie zum Thema Abschweifen.
Heute haben wir es aber auch, ne?
Ja, es wird schwierig.
Ja, macht nichts.
Gut, also,
wir sind
die Gestalt
noch
auf dem Friedhof ruft ihn Simon, nicht
so,
Seoman.
Ja, gut. Stimme einer Frau steht da, die ihn ruft. Mhm. Es war eine graue Gestalt mit der Stimme einer Frau, die leise nach ihm rief.
Bis das mit der Stimme einer Frau kam, habe ich mir gedacht, hätte auch Josua sein können. Aber ich glaube nicht, dass der so eine weibliche Stimme hat.
Mm-mm.
Oder Miriam,
ich auch nicht.
Dass die aus der Burg geflüchtet wäre. Da ist es wieder.
Es wird eine Weile dauern, bis sich das klärt, aber es wird sich klären.
Ja, also ich glaube jedenfalls nicht, dass das irgendeine Gestalt ist, die irgendwo aus seinem Verstand entspringt. Ich glaube, dass da eine lebendige Person schon ihn irgendwie gerufen hat. Aber was mich an Miriam mehr stört, ist, weiß die überhaupt, wie Simon heißt? Und das glaube ich eigentlich eher nicht.
Okay.
Also das wär meine, ich habe mir auch gedacht, wie viele Frauen kennen wir denn? Ich meine, ist ja recht übersichtlich und da wäre Miriamel dabei. Aber kennt Miriamel Simon? Und im vorherigen Kapitel hat sie ja nur unten einen Küchenjungen gesehen am Brunnen. Und daher
passt ja, das. Auch das wird sich eines Tages klären. Und in dem Moment, wo sich das klärt, wirst du auch verstehen, warum ich hier jetzt gerade so sitze und auf meinem Bleistift rumkaue. Weil ich nämlich an mich halten muss, nicht laut zu lachen.
Ja, irgendwann brauchst du neue Bleistifte.
Ja, aber es wird sich klären. Wir werden darauf zurückkommen und dann werde ich dir sagen, und du erinnerst dich in der Folge mit der Stimme da und da, wo du gefragt hast, ob der und der überhaupt weiß und ja.
Mhm.
Mhm. I will come back to this.
Mhm. Also seine weibliche Stimme, also es wird nicht Josua sein, das wäre meine erste Vermutung gewesen.
Mhm. Mhm.
Aber das geht ja nicht. Also weiter Richtung Berg. Weil da ist ja in der Nähe der Burg ein Berg, dessen Name ich mir nicht merken kann.
Listerburg.
Ist aber gut. Und da geht er immer weiterhin drauf zu, bis er irgendwann auch feststellt, dass da oben Licht ist, dass da Feuer brennt.
Steinkreise.
Ja, die kommen später.
Kommen die oder? Später erst? Die stehen doch auf dem Thisterborg oben drauf, oder nicht?
Ja, aber da muss er erstmal hinkommen. Er denkt er hofft ja so, dass da nette Menschen sind und dass da Wärme ist. Ich meine, der Junge muss
was
ja schon
zu essen.
Zu trinken, essen, ja.
Mhm.
Eine Hammelkeule. Ja, wo ich mir denke, in der Nacht, who knows? Ich wäre da ja vorsichtig. Und ja, da kommen ja dann schon die Steinkreise.
In der Steinringe um das tanzende Feuer standen die menschlichen Gestalten. Also es müssten wohl durchaus mehrere gewesen sein. Kannst du wohl durchaus recht haben. Wie gesagt, ich will nicht, also ich habe es langsamer gelesen als sonst, aber die Versuchung, das relativ zackig hinter sich zu bringen, war immer noch, wo ich dann denke, ja, komm doch mal zur Sache, bitte. Ja.
Ja, Simon stellt fest, in dem Moment jetzt auch, wir haben Steinigungsnacht. Von daher schwierig. Also da oben sind auch einige Männer. Da hält er sich jetzt aber dann doch glücklicherweise zurück, da einfach so drauf zuzulaufen. Weil mein erster Instinkt war, als ich gesehen habe, okay, wir haben hier da ein paar Leute stehen und da ist jetzt aber wahrscheinlich nicht zufällig Pyrates dabei. Das war so mein erster Gedanke. Aber glücklicherweise wird ja auch Simon vorsichtiger, versteckt sich erstmal, beobachtet diese ganzen Gestalten.
Mhm.
Und ja, Überraschung, es ist Pyrates dabei.
Ja, erstmal stellt er ja nun fest, es ist, dass Pyrates das ist, das dauert ja noch, ne? Also erstmal ist ja so, Simon stellt fest, das sind alles gepanzerte Männer und Soldaten der Erkühngarde. Gut, dass ich da nicht reingerannt bin, weil die suchen mich ja. Und dann passiert ja erstmal etwas, was uns erinnert an diese Gerüchte, die im Volk toben. Dieser große, schwarze Karren, der da angefahren kommt. Erinnerst du dich?
Mhm. Mhm, ja.
Dass wir das Thema im Thronsaal zwischen Elias und Iskrim nur hatten und dass Graf Eolair dann sagte, ja, das Volk fürchtet sich, weil dieser Wagen da durch die Gegend fährt und jetzt taucht dieser Wagen halt oben da auf dem Sisterborg auf.
Ja, den hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber ja, stimmt.
Mhm, genau.
Und auf diesem Karren ist ja tatsächlich irgendwie eine Kiste drauf, die zumindest gewisse Ähnlichkeit mit einem Sarg hat.
Ja, genau. Und da sind vier Gestalten, die da drum zuschweben, laufen, gehen, reiten, wie auch immer. Dürr, bleich.
Bleich weißt du auch noch nicht an der Stelle.
Ja.
Ja, weil sie verhüllt, vermummt.
Mhm, genau.
Ja, und wir müssen dann irgendwo feststellen, dass die anscheinend einen Handel vereinbart haben.
Genau. Die kommen da also an bei diesen Männern, die da auf dem Pisterborg oben stehen. Und dann sagt der Anführer wohl, es sind fünf, einer auf dem Wagen und vier mit Pferden drum zu. Dann sagt der Anführer, wir sind gekommen, was hat er das gesagt? Den Bund zu halten.
Vertrag. Ah, okay. Genau. Bei mir steht, den Vertrag zu erfüllen.
Ja. Und dann wird von diesen wartenden Erkühnwachen, Männern, die da rumstehen, erwidert, ja, wie wir. Und da stellt sich dann raus, das ist das, was Pyrates sagt.
Mhm.
Ja? Wo Simon dann, glaube ich, heilfroh ist, dass er sich nicht aus seinem Versteck getraut hat.
Mhm. Ja, aber er ist auch nicht wirklich überrascht. Genauso wenig wie ich.
Ja, nun, ne?
Ja, also es geht um dieses, hat jeder so ungefähr das Versprochene dabei? Sie reden da mal so ein bisschen um den heißen Brei rum. Und ja, als mal kurz der Wind über diesen Berggipfel bläst, wird auch eine der Kapuzen ein bisschen hochgeweht. Und Simon stellt dann wirklich fest, dass er jemanden sieht aus, ein Schneegestürmer aus schimmernd weißen Haaren quoll hervor. Das nur kurz sichtbare Antlitz war fein geschnitten wie eine Maske aus dünnstem, reinsten Elfenbein. Also da stellt er dann schon auch fest, das sind jetzt auch nicht wirklich einfach nur Menschen. Er muss da an die, muss erstmal an Hexen und Geister denken und dann so, Moment, wir haben doch, da war doch mal die Rede von den Weißfüchsen, die irgendwo so ein, ja, zierliches oder hochgewachsenes, besonderes Volk sein sollen.
Ja, die Weißfüchse. Ah, guck. So langsam lüftet sich da so ein bisschen dieses Wer da wo und wie und was, ne? Ja. Letzten Endes ist da ein Handel vonstatten gegangen.
Mhm.
Und es scheint zu gehen um diese Kiste auf dem Wagen und um dieses Bündel, was da am Boden liegt, von dem die Weißfüchse oder diese Gestalten halt sagen, ist das der Versprochene? Problem an der Sache ist, dass es nicht der Versprochene ist, sondern derjenige, der zuließ, dass das Versprochene entkam.
Ja, sagen wir es mal so. Was mich jetzt überrascht hat, ist also zum einen, um das mal aufzulösen für die Hörenden, es ist Graf Breuga, ist dieses arme Bündel.
Ja.
Bisher der Chef der Erkühngarde war.
Mhm.
Die Stelle wird jetzt dann wohl neu besetzt. Und was mich doch etwas überrascht, ist, dass der König auch noch da ist. Das hatte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht erwartet.
Ja, also aber an dieser Stelle wird gleich dann auch klar, ja, nee, erzähl du erst weiter.
Ja, so mit dieser ganzen Geheimhalterei hätte ich eher gedacht, dass da wirklich nur Pyrates oben irgendwas anstellt.
Mhm.
Ja, wird später klar, warum Elias da oben ist, aber ich hätte es nicht erwartet in dem Moment.
Mhm.
Und er ist auch selber ein bisschen geschockt, weil er anscheinend auch nicht von allem Bescheid weiß.
Ja, genau.
So, frei nach dem Motto, von was reden wir hier eigentlich? Was habt ihr überhaupt für
behandelt, fragt der König dann. Ne? Und Pryrates sagt dann, ja, das, was ihr veranlasst habt, dass ihr habt ja gesagt, wir sollen das tun, was nötig ist.
Ja, wo ich mir denke, ja Gott, du hast dich mit Pyrates eingelassen, was hast du erwartet? Was denkst du, warum du mitten in der Nacht da oben auf einem Berg bist und irgendwelche komischen Gestalten triffst? Mhm. Also, ja. Ja, aber wir können uns, glaube ich, alle denken, wer eigentlich für dieses Opfer gedacht war.
Genau. Ja,
der liebe Josua.
Pryrates macht das diesen Weißfüchsen oder diesen Gestalten ja auch schmackhaft, indem er sagt, dass der ist auch von edlem geblüht und die Ahnenlinie geht lange zurück und er ist halt dafür zuständig, dass derjenige, der vorgesehen war, entkommen ist. Und das war ja Briugar. Okay, irgendeinem würde er die Schuld in die Schuhe schieben müssen. Sich selber hätte er es ja schlecht machen können. Ne?
Ja, er ist halt einfach sozusagen das Bauernopfer.
Aber was ich halt finde, an dieser Stelle wird eindeutig klar, für mich jedenfalls, dass Elias nicht wusste, dass Pryrates Josua gefangen hatte.
Mhm, stimmt.
Weil er sieht ja jetzt auch nur, dass Briugar da quasi eingetauscht werden soll. In welchem Sinne das, werden wir gleich noch genauer beleuchten. Aber er wusste ja anscheinend überhaupt nicht davon, dass irgendwas versprochen war dafür, dass er selber jetzt auch was bekommt, ne? Also, dass Elias was bekommt.
Ja, und ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, dass Elias nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, was da wirklich, also, dass sein Bruder geopfert werden sollte. Mhm, also, das hat ihn, glaube ich, schon auch geschockt. Also, ein bisschen kleiner Rest Bruderliebe scheint schon noch da zu sein. Also ich weiß nicht, wie die Sache ausgegangen wäre da oben, wenn da wirklich Josua da gewesen wäre.
Mhm. Genau. Also turns out, Sabrina hat es jetzt schon angedeutet, ne? Also Graf Briugar wird geopfert quasi. Einmal Messer über die Kehle, Blut auf die Kiste, Schwert kommt raus, Halleluja.
Halt, Moment, geht jetzt aber schon zu schnell.
Okay, ja.
Weil der gute Briugar versucht jetzt zu fliehen und zwar ausgerechnet Simons Richtung.
Entschuldigung.
Das ist wichtig.
Ja. Entschuldigung,
das ist definitiv wichtig.
Ja.
Weil dadurch nämlich die Aufmerksamkeit von Pyrates in diese Richtung gelenkt wird.
Ja.
Und da auch eine Weile bleibt. Und da wären wir wieder bei diesem Telepathie-Ding.
Mhm.
Dass er der gute Pyrates zu beherrschen scheint. Also er fordert ja quasi Simon wieder gedanklich auf rauszukommen. Simon hat aber schon begriffen, dass er sich wehren kann, dass er dann versuchen kann, das ein bisschen abzublocken und da nicht drauf zu hören. Da hat er schon für mich schon wesentlich weniger hilflos gewirkt als damals in dem Lagerraum.
Mhm.
Und diesmal wird eben Pyrates von den Gestalten abgelenkt, die dann sagen, wir haben hier gerade irgendwie was angefangen, könnten wir das jetzt vielleicht mal zu Ende bringen, weil so ein Ritual einfach so zu unterbrechen ist nicht so gesund.
Ist mit dem Weiterleben nicht unbedingt vereinbar.
Ja, es ist...
wie auch immer. Ne?
Mhm. Ja, also von daher wird auch das von Pyrates fortgesetzt, aber es gibt immer noch irgendwo so eine Verbindung zwischen Pyrates und Simon. Mhm. Und Simon scheint es ja quasi zu spüren, was da passiert.
Ja, er scheint das aus der Sicht von Pyrates auch zu spüren. Mhm. Es wird ja so beschrieben, dass er auch dieses so ein Hochgefühl miterlebt, als Pryrates dann schlussendlich doch Briugar opfert, ne?
Jetzt darfst du.
Ja, jetzt darf ich. Entschuldigung, ich bin wieder vorgaloppiert, weil, ich fand diese beiden Kapitel jetzt nicht so, ich meine, gut, in dem zweiten passiert jetzt eine Menge, aber es ist halt auch, es sind nicht so meine Lieblingskapitel gewesen.
Ja, aber das Schwert, ist das immer wieder bei dem Namen Yingyi zu?
Ja, jetzt, Moment, turns out, also Briugar wird geopfert und dann darf Elias halt ein Schwert aus dieser Kiste nehmen. Oder diesen Sarg oder was auch immer.
So. Dürfen ist gut gesagt.
Hm?
Dürfen ist gut gesagt.
Ja, soll, muss. So richtig wohl ist ihm dabei, glaube ich, nicht, oder? Ja,
deswegen ist schon eher so ein Muss.
Ja. Ich glaube, Elias ist sich auch nicht darüber im Klaren, auf was er sich da eingelassen hat. Ich meine, wir wissen ja auch noch nicht viel mehr, aber Elias ist da jetzt gerade auch so, wie, was jetzt hier, ne?
Mhm. Ja, er will, glaube ich, eigentlich würde er ja gern, glaube ich, die Sache abbrechen, aber ich glaube, die haben den Point of No Return schon lange beschritten.
Ja.
Mhm. Also, wo er auch Pyrates sagt, ja, jetzt ist es zu spät, das hätte dir vielleicht mal früher einfallen müssen. Also, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob das... diese Gedanken jetzt eher aus Pyrates Sicht kommen oder Simon selber das spürt, weil dieses Schwert, wenn das da rauskommt, das hat ja schon irgendwie, verströmt ja schon eine gewisse Macht. Oh, da musste ich irgendwie so ein bisschen an den einen Ring denken aus Herr der Ringe. Wie gesagt, ich hatte dieses Mal halt sehr viele Herr der Ringe-Assoziationen.
Okay.
Mhm. Also so ein bisschen angezogen fühlt sich Simon ja schon, während die Wachen gerade desertieren und alle abhauen.
Mhm.
Also denen ist das zu unheimlich. Aber gut, verstehe ich auch gerade, ist eben ist der Befehlshaber aufgeschlitzt worden und geopfert worden. Wer weiß ja nicht, wer der Nächste ist. Aber die scheinen die Macht dieses Schwertes nicht zu spüren oder sie so zu interpretieren, dass man vielleicht eher flüchten sollte.
Die Soldaten, ne? Ja, genau.
Ja. Und nachdem ich jetzt vorhin die Erklärung bekommen habe, was Yingizu auf übersetzt
Deutsch / Englisch heißt, ja.
Genau, danke, das war mein Problem. Das Herz allen Leids. Hm? Das Herz allen Leids.
Ja, da kommt es auch noch mal ganz viel. Ne? Das Lied des Schwerts verwandelt sich in jähes Grauen und Leid über dem ganzen Land.
Ja, weil ich dann auch das Gefühl hatte, dass Simon da sehr Vorahnungen hatte.
Inwiefern?
Dass es so ein bisschen rüberkommt als, ja, wie was, ja, nein, wirbeln Simons Gedanken. Der König, alles verloren. Lauf, Josua. Leid, Leid über dem ganzen Land. Das ist so, wie es wirkt so wie so Vorahnungen. Und der gute Elias nimmt ja dann nicht nur das Schwert. Da scheint sich dann bei ihm auch ein Hochgefühl breit zu machen.
Mhm.
Also diese Schwerter scheinen ja ihre Besitzer auch zu beeinflussen. Das ist
die Seeschwerter. Auf welches andere oder welche anderen Schwerter beziehst du dich jetzt?
Hellnagel.
Ja. Okay.
Weil Hellnagel hat Elias ja fallen lassen.
Ja.
Und dieses in dem Moment, also erst geht ja Elias mit einem Widerstreben zum Schwert, um es aufzuheben. Und in dem Moment, wo er es hat, geht, glaube ich, schon ein bisschen was in ihm vor.
Mhm.
Genau, weil da steht ja auch, dass wich unvermittelt die Furcht aus seinem Gesicht und die Lippen öffneten sich zu einem hilflosen, einfältigen Lächeln.
Mhm.
Und er huldigt in den Luki Sturmkönig damit.
Jawohl.
So. Und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo dann irgendwann, ach nein, dann wird ja von dieser fünften Gestalt, wird ja dann auch, ja, ich glaube, nicht nur die Kapuze, sondern mehr weggewirbelt.
Mhm.
Genau, oben auf dem Wagen begann die fünfte verhüllte Gestalt sich zu winden wie eine Schlange. Das schwarze Gewand fiel von ihr ab und ein Wesen aus flammend rotem Licht wurde sichtbar, das wie ein brennendes Segel im Wind flatterte. Und dann irgendwie immer größer und größer wird. Und ja, Simon haut ab. Jetzt wird es sogar für ihn zu viel.
Jetzt ist Simon, glaube ich, irgendwann so an einem... Da ist der an einem Point of No Return. Der denkt jetzt so, oh Gott, nix wie weg hier, ne?
Ja, macht euer Mist doch alleine.
Genau. Fun Fact, ich habe als mein Workbook hier eine der allerersten Taschenbuchauflagen. Hinter dem Ende dieses Kapitels steht noch, hier endet das Buch von Simon Mohnkalt und damit auch diese Leseprobe. Der fertige Roman enthält zwei weitere Teile, Simon Pilgrim und bla 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 bla. Ne? Noch nicht zur Verfügung, wir bitten um ihr Verständnis und so weiter und so weiter. Das ist, glaube ich, in den folgenden Auflagen nicht mehr drin. Das muss wohl irgendwo ein Satzfehler oder keine Ahnung was gewesen sein. Ist immerhin nein, kursiv gedruckt, aber wenn du da das erste Mal hinkommst, denkst du, what the fuck, was ist hier jetzt los? Hier endet das Buch von Simon Mondkalb. Diese Serie ist ja übrigens, wie sicherlich hinreichend bekannt ist, auch eine vierteilige Trilogie, ne?
Ja.
Der dritte Teil ist halt so ausgeufert, dass es dann nachher in zwei Teilen rausgekommen ist, größtenteils.
Mhm.
Gerade auch in Deutsch, aber ja. Sabrina.
Ja.
Jetzt haben wir Teil 1 beendet. Das heißt, wir haben ungefähr ein Drittel unseres Podcasts quasi. Mhm. Wir sind jetzt bei Episode 7 und ich glaube, wir machen insgesamt so 22, ne?
Mhm. Ja. Auch das ist ungefähr ein Drittel, ja.
Mhm. Ich glaube, ich brauche dich nicht fragen, ob es dir gefällt. Ich glaube, es ist eher so, dass es dir zu gut gefällt, ne?
Ja, wie gesagt, das Problem ist, ich darf ja nicht weiterlesen.
Ja.
Ich darf ja immer nur zwei Kapitel innerhalb von zwei Wochen lesen. Mittlerweile ist das ein bisschen schwierig.
Ich weiß aber auch nicht, wie wir das ändern könnten.
Nein, ist alles gut. Er hält die Spannung. Ist ja nicht so, dass es keine anderen Bücher auf der Welt gäbe.
Ja, wie gesagt, ich bin jetzt immer im Reread von den Büchern, die danach kommen, weil ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich dann irgendwann völlig den Faden verliere, wenn ich jetzt dann auch noch in dem Buch weiterlese, also im Drachenbeinthron weiterlese. weil es ja auch immer noch mal, wir wollen ja nun nicht Hörende spoilern, die auch noch nicht weiter sind, so wie du zum Beispiel. Wir sind aber unseren Hörenden immer noch mal 2 Kapitel voraus. Gleichzeitig müssen wir dann aber gucken, dass wir unser Instagram von der letzten Episode noch fertig betreuen. Und ich glaube, zu Instagram möchtest du heute auch gleich noch mal was loswerden.
Ja, tatsächlich mittlerweile 2 Sachen.
Also 2 Sachen. Wollen wir das erst noch hinten anstellen? Vielleicht noch mal kurzes Fazit von Simon Mondkalb?
Ich glaube, auf jeden Fall hat der gute Simon jetzt eine Entwicklung durchgemacht, wo es für ihn jetzt einfach auch kein Zurück in sein altes Leben gibt. Also wie gesagt, das ist so, finde ich, weil was, wo will er hin? Also er muss jetzt irgendwo weiter.
Mhm. Hast du eine Idee, wo er hingehen könnte?
Er hat sich ja, glaube ich, schon überlegt, dass, ich glaube, Osten war er nicht so begeistert. An seiner Stelle wäre mein erster Anlaufpunkt, ich bin heute nicht so gut mit Namen, irgendwo ist mein Namensgedächtnis in der letzten Zeit flöten gegangen. Ich kann das normalerweise besser. Naglimund.
Ja, okay, gut.
Weil Josua ist eh auf dem Weg nach Naglimund. Der hat ihn zumindest schon mal gesehen. Und das wäre jetzt eigentlich so die einzige Person, die überhaupt irgendwas von den ganzen Vorgängen weiß. Zudem wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn Josua von dem erfährt, was in dieser Nacht passiert ist. Mhm. Also würde ich persönlich würde Simon empfehlen, nach Naglimund zu gehen. Wohin sonst?
Okay, dann lass dich überraschen, wo es denn schlussendlich hingeht.
Ja, ich meine, wir kennen natürlich auch noch Iskrimnur, aber zudem hatte jetzt bis auf eine Stelle Simon auch nicht so den Kontakt. Mhm. Das heißt, irgendwo, finde ich, wäre das jetzt so die logische Schlussfolgerung.
Mhm. Gut. Okay.
Ja. Wir werden sehen, wohin uns der Teil Simon Pilgrim führt. Weil Pilgrim ist ja nun mal der Wanderer.
Mhm. Gut. Also dann, Rant auf Instagram.
Was heißt hier Rant? Ich möchte halt wirklich nur unsere Leser inständig drum bitten. Ihr dürft gerne mit uns diskutieren. Dafür idealerweise auf dem Discord, weil da halt wirklich viele sind, die vielleicht einen weiteren Stand hat, wo ich auch wirklich brav nicht in die entsprechende Rubrik gucke und die einfach nur auf gelesen stelle. Aber wenn ihr mit uns auf Instagram oder per Mail diskutieren wollt, dürft ihr das gerne tun. Aber bitte, bitte, macht einen dicken, fetten Spoiler davor. Schreibt meinetwegen Spoiler und macht ein paar Tabs und oder Enter-Schritte und dann dürft ihr hemmungslos werden, weil dann kann ich Kaya Bescheid sagen und sagen, diese Nachricht werde ich nicht lesen, die musst du lesen. Aber seid euch bewusst, dass den Großteil des Instagram-Accounts momentan ich betreue. Von daher nehmt mir und euch nicht die Freude, indem ihr mich spoilert.
Mhm. Genau. Das war das Erste?
Das war Punkt 1. Der zweite Punkt ist eher lieber Natur. Ich dachte mir, ich weise mal die Leute darauf hin und ich werde dann auch, wenn ich es nicht vergesse, spätestens nächsten Dienstag den Fragensticker nochmal posten. Wir überlegen nämlich für euch eine Sonderfolge aufzunehmen, falls irgendwelche Zwischenfälle kommen und wir nicht die Gelegenheit haben, für euch aufzunehmen, dass wir euch eine kleine Sonderfolge dazwischen schieben können und dachten uns, so eine FAQ-Folge wäre vielleicht noch eine Idee. Und da wollten wir einfach wissen, was wollt ihr von uns wissen? Habt ihr nochmal Fragen zum ersten Abschnitt? Habt ihr Fragen zu uns? Ihr dürft da hemmungslos fragen, ob ihr da eine Antwort kriegt, das suchen wir uns dann aus.
Aber es wäre also total schön, wenn ihr euch da ein bisschen beteiligen könnt. Ihr könnt das entweder bei Instagram mit dem Fragensticker machen oder wir haben auch einen Thread auf dem Discord erstellt, wo ihr das auch machen könnt. Ihr könnt uns natürlich auch per E-Mail Fragen stellen. Da hat der Marius nämlich schon gemacht. Dadurch kamen wir eigentlich erst auf die Idee. Und um das ein bisschen zeitlich einzugrenzen, wir haben ja im Sommer relativ viel vorproduziert. Haben dann aber festgestellt, dass das nicht so schön ist, wenn wir jetzt Folge 7 aufnehmen und ihr erst Folge 3 hört. Das würde unser Raumzeitkontinuum noch mehr verschieben, als es das sowieso schon tut. Aber dass wir jetzt eine Woche, bevor die Episode erscheint, aufnehmen, hat auch zur Folge, dass wir ein bisschen mehr in Zeitdruck kommen. Und wenn uns dann wirklich mal was dazwischen kommt oder es muss ja einfach schlichtweg nur jemand eine fiese, dicke Erkältung haben, dann sowas aufzunehmen, macht ja überhaupt keinen Sinn. Um euch dann nicht so völlig im Regen stehen zu lassen, würden wir halt gerne so 1-2 Sonderfolgen in petto haben. Ich habe auch noch, oder wir haben da auch noch einiges mit euch vor. Aber auch da ist wieder das Problem, dass wir aufpassen müssen, dass wir diejenigen von euch, die die Geschichte noch nicht komplett kennen, eben nicht spoilern. Das heißt, wir können halt bis maximal jetzt in diesem Moment bis Simon Mondkalb. Und das ist das erste Drittel von dem ersten Buch von Vieren. Das gibt noch nicht so viel her. Wir haben da einiges an Ideen, da wird auch sicherlich noch einiges kommen. Und diese FAQ-Folge war jetzt erstmal was, wo wir gedacht haben, da können wir vielleicht erst nochmal zumindest eine kleine Episode von machen, dass ihr halt wenigstens irgendwas kriegt, wenn wir mal verhindert sein sollten. Also, was auch immer ihr wissen wollt, fragt, ob ihr eine Antwort kriegt, hört ihr dann in der FAQ-Folge.
Wie viel wir von uns preisgeben wollen.
Genau, wir wollen selber entscheiden, wie nackig wir uns machen wollen.
Genau, dazu nochmal zusammenfasst. Ihr könnt uns überall finden, wo euer Podcast-Player das hergibt. Dann könnt ihr uns gerne jederzeit, wir können uns da auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Ideen für die FAQ-Folge habt. Und zwar unter zgetpodcast@gmail.com oder zum Grünen Engelturm auf Instagram oder eben auf unserem Discord-Server. Habe ich was vergessen?
Oder bei Facebook.
Oder bei Facebook, ja. Facebook.
Oder bei Facebook, genau. Dann freuen wir uns natürlich über Rezensionen und Bewertungen.
Und vor allen Dingen über 5 Sterne.
Kleine Anmerkung am Rande, bei Apple Podcasts sind 5 Sterne die guten Sterne, nicht 1 Stern. Wir haben jetzt 2-mal hintereinander eine 1-Sterne-Bewertung gekriegt, ohne dass wir wussten, warum. Ja, es kann sein, dass man uns nicht mag, aber dann wäre es doch ganz lieb. Also bevor ihr 1 Stern gebt, gebt doch einfach keinen. Das ist so frustrierend. Also 5 Sterne hätten wir gern. 4 können wir auch noch mitleben, 3 auch, aber... Also ein Stern.
Also alle, die jetzt so bitte zuhören, sofort auf Apple Podcast gehen und 5 Sterne. Bitte, danke.
Oder bei Spotify, das wäre auch sehr schön. Ja. Das ist eigentlich egal, auf welcher Plattform. Und noch lieber würden wir übrigens auch Rezensionen lesen.
Wir freuen uns darüber und wir lesen
das alles. Wir lesen das alles. Und die eine Rezension, die da ist, habe ich auch schon 5-mal gelesen, weil ich mich da so drüber gefreut habe. Nein, wir sind ja auch noch so am Anfang, aber... Ich glaube, Sabrina kann es jetzt nachvollziehen. Podcasten ist im Prinzip ein sehr einsames Geschäft. Ja gut, jetzt sind wir zweisam und machen das zusammen. Aber wir gieren nach eurem Feedback, weil dafür machen wir das unter anderem. Ne? Nicht nur, weil wir die Bücher so toll finden, sondern weil das auch echt Spaß macht. Aber wenn wir dann von euch Feedback kriegen, macht es halt gleich nochmal viel mehr Spaß. So wie letztes Wochenende, als wir in Parsberg dann tatsächlich mal jemanden getroffen haben. Also Sabrina und ich haben uns das erste Mal live getroffen, obwohl wir ja schon ewig befreundet sind. Und da war dann auch tatsächlich eine Person, die unseren Podcast gehört hat. Und die hat dann einen großen Fangirl-Moment gehabt, glaube ich.
Ich glaube, wir aber auch.
Ja, wir auch.
Wir haben Hörer
mit dem Fleisch und Blut. Mit dem Wollinspirationen-Podcast geht mir das ja öfter mal so, dass die Leute mich ansprechen, dass ich ja die mit dem Podcast bin. Der Podcast läuft aber jetzt auch schon tatsächlich 7 Jahre. Ich meine, bis wir in Staffel 7 sind, dauert noch ein bisschen. So, jetzt habe ich genug rumgeschleimt und um Sterne gebettelt. Jetzt würde ich sagen, mach mal Deckel drauf. Ich überlasse das Schlusswort einfach mal Sabrina. Wir hören uns im zweiten Teil und Simon Pilgrim in 14 Tagen.
Wir freuen uns auf euch. Tschüss.